3, 2, 1. Welcome to Lunch Together.
Ja, gut. Moin. Ja, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich starten muss. Herzlich willkommen im Spielekeller. Es ist, sagen wir es wie es ist die letzte Folge, die wir 2024 aufnehmen. Vielleicht auch deswegen der perfekte Anfang dafür. Denn ich muss sagen, ich bin durch fürs Jahr. So richtig durch. Lieber Chris, hallo.
Wie geht's Moin. Dir? Gut. Mir reicht's auch.
Es ist der 19.12. Und die Folge wird Ende Januar rauskommen. Deswegen das schon mal kurz zum Kontext. Bitte nicht wundern, wenn zeitliche Einschätzungen vielleicht daneben liegen.
Ja, wir haben jetzt sehr viel aufgenommen in den letzten Tagen.
Boah.
Und ich sag dir, wie es ist. Ich würde jetzt auch keine weitere mehr aufnehmen.
Nee, Chris, also jetzt for real. Ich habe heute Morgen um 5 oder so, ich gedacht, Freunde, wie viele Folgen haben wir jetzt irgendwie in einer Woche aufgenommen und irgendwie wie viel haben wir über Folgen gesprochen und so weiter und so fort. Und da habe ich mich auch gefragt, war es das jetzt eigentlich? Da habe ich kurz überlegt, haben wir morgen noch eine Folge, also Freitag? Und da war ich war auch wirklich nicht mehr sicher. Also,
nee, haben wir nicht.
Ende. Und dann habe ich aber fairerweise gesehen, ach krass, wir haben jetzt bis zum 29.01. Vorproduziert. Das wiederum hat mich irgendwie dann doch fröhlich gestimmt, bin ich ehrlich, weil ich dachte, ja krass, stimmt, Chris ist ja noch eine Weile weg, hat er wohlverdienten USA-Urlaub, ich habe gehört, in einem ganz coolen Park und dann dachte ich mir, nee, das ist geil, da kann ich im Januar mit einem Druckthema, also momentan, jetzt gerade heute sage ich es, wie es ist, es ist eher ein Druckthema zu liefern. Ich hoffe, im Januar sieht es wieder ein bisschen frischer aus, aber bis Ende Januar nicht das Thema im Kopf zu haben, fände ich schon, bin ich ehrlich, finde ich gut.
Ja. Schließe ich mich an.
Natürlich haben wir heute wieder einen Gast mit dabei. Jetzt müssen wir mal ganz kurz darüber sprechen. Normalerweise quatschen wir noch mal so ein paar Minuten, machen eine kleine Intro. Ich würde heute gerne mal nur für die Struktur natürlich wie gewohnt ein tolles Gespräch mit unserem Gast haben. Gleichzeitig ein bisschen Summary machen. Muss nicht lang sein. So, hey, das war, also weiß ich nicht, ne? Das war für uns vielleicht nochmal spannend, weil das haben wir nicht so richtig gemacht, Chris. Das tut mir dann leid für die Leute, aber das hören sie dann im Januar, aber es ist dann vielleicht auch so. Und sonst, glaube ich, würde ich mich freuen, ich call das jetzt einfach, wenn wir auch nochmal Johannes reinholen heute.
Ja, müssen wir ja, also im positiven Sinne müssen wir das ja, weil das ist die letzte Folge, in der Johannes beisitzt.
So nämlich. So, vorbereitet wie wir sind an diesem Donnerstag früh um 9.16 Uhr, wie starten wir denn den ganzen Spaß, Chris? Wollen wir das hier mal live im Podcast?
Das ist ja deine Folge, Kollege. Du musst das ja managen hier.
Geil!
Wir haben ja ein Offbeat hier mit, wer die Folgen führt, ne? Das ist ja deine Folge, Herr Gehlen.
Ja, okay. Nee, gut, das nehme ich jetzt so, nehme ich aber auch für die Zukunft mit. Das habe ich jetzt so verstanden.
Also ich hatte das tatsächlich so verstanden, aber.
Okay. Na gut. Also.
Johannes.
Moin,
wie geht's? Ja, du darfst reden, genau, du darfst was sagen.
Darf ich mal unmuten in der Aufnahme? Ja,
du darfst die Aufnahme unmuten.
Ja, ich war jetzt die letzten Aufnahmen tatsächlich gar nicht dabei, weil ich selber auch unterwegs war teilweise. Aber jetzt heute nochmal im Recording. Zum letzten Mal, eine letzte Runde, habe ich gesagt, will ich auf jeden Fall nochmal dabei sein. Auch jetzt hier in der letzten Aufnahme des Jahres. Und ja, freut mich, dass wir hier alle zusammensitzen und freut mich, dass ich nochmal hier so ein Recording mitbekomme.
Wie war es denn für dich?
Du meinst das ganze Jahr jetzt?
Ja, die ganze Zeit fast, würde ich ja sagen. Also ich glaube, hier trennt, also tatsächlich trennen sich ja Ende dann Januar per se. Also eigentlich im Dezember, aber dann ja offiziell Ende Januar unsere Wege. Ich weiß nicht, ob du ein kurzes Resümee hast. Ich will dich jetzt aber auch nicht hier unter den Bus werfen oder dich zu einer 5-Minuten-Rede überreden.
Ja, das ist gut. Ich habe jetzt auch nichts vorbereitet, aber zusammenfassend kann ich auf jeden Fall sagen, es war eine super lehrreiche Zeit. Also ich bin damals ja hier in den Spielekeller gestartet, einfach weil ich Bock hatte, mal beruflich E-Sport mir anzuschauen. Vorher ja ganz was anderes gemacht. Und ich muss sagen, noch nie in einem Jahr oder jetzt knapp über ein Jahr so viel mitgenommen. Kamen ja sehr verschiedene Aufgaben dazu jetzt im Laufe des Jahres, dass ich das gemacht habe. Wurde von euch auch sehr viel gepusht im Laufe des Jahres. Und ja, war eine verrückte Zeit. Viele Leute kennengelernt, viele Themen kennengelernt, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall ja smarter aus der Zeit raus, als ich reingekommen bin.
Also ich von meiner Seite möchte ich, also Wir haben uns gerade noch verabredet, für die Leute, die es noch nicht wissen. Der Johannes und ich werden, übrigens habe ich jetzt hier das grüne Licht von meiner Frau bekommen. Wir können am Samstag um 10 Uhr frühstücken.
Sehr gut, das ist gut zu wissen.
Ja, das möchte ich nochmal kurz dazu sagen. Da werden wir sicherlich noch ein bisschen sprechen. Also ich kann einfach nur mal Danke sagen. Also du hast unendlich viel, also du hast Chris und mir unendlich viel abgenommen. Du hast uns so oft unterstützt. Du hast wirklich über die Maßen warst du erreichbar für uns und hast Dinge erledigt, die ehrlicherweise weder, ich glaube, Chris oder ich erledigen hätten können. Davon bin ich auch fest überzeugt und es hat den Podcast einfach besser gemacht und es hat mein Leben besser gemacht, bin ich auch ehrlich, auch wenn es immer noch scheiße ist an manchen Tagen. Aber einfach nur mal danke, weil das, ich glaube nicht, dass Chris und ich das dieses Jahr so durchgezogen hätten, wenn du nicht da gewesen wärst. Das ist so mein Gefühl, was ich habe. Weiß nicht, wie Chris das sieht.
Das ist korrekt. Das sehe ich genauso.
Ja, das freut mich
also
zu hören.
Also danke auch an der Stelle nochmal, ne? Ja, danke dir auch an der Stelle nochmal. Haben wir jetzt da schon ein paar Mal durch, aber tatsächlich war das ja auch genau das, was wir gebraucht haben, weil ich glaube, sonst hätten wir das ganze Jahr auch nicht gemacht, fairerweise.
Ja, war ja zeitweise auch wirklich stressig und auch danke euch, also auch von meiner Seite nochmal, generell für die Opportunity natürlich, aber auch fürs Pushen und dafür, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, so viele verschiedene Sachen auszuprobieren und dass ihr auch mal, wenn ich mal irgendwo einen Durchhänger hatte oder so, nochmal gesagt habt, hey Jungs, lass mal nochmal zusammensetzen und quatschen und wir kriegen das alles irgendwie auf die Kette und war ein wildes Jahr, ereignisreiches Jahr und ich danke euch auf jeden Fall auch.
Also ich glaube, viele weitere Sachen werden wir vielleicht nochmal unter vier Augen besprechen. Grundsätzlich würde ich mir natürlich einfach wünschen, dass du nächstes Jahr ein richtig geiles Jahr hast, dass die Dinge, die du dir vorgenommen hast, durchgehen, dass das Unternehmen das Glück hat, dich einstellen zu dürfen, das lieber schneller als später tut. Lieber schneller als später, sagt man das so, früher als später tut. Und ich hoffe natürlich, dass wir trotzdem im Austausch bleiben. Das nochmal an dieser Stelle hier.
Und Zwinker, Zwinker, ne? Wenn der Johannes denn im E-Sport bleiben möchte, hat er auch schon Angebote aus der E-Sports-Industrie bekommen über Leute, die er hier kennengelernt hat. Also tatsächlich ist es sehr hilfreich, uns zu unterstützen. Oder es kann hilfreich sein.
Ui, ist das jetzt
für beide Seiten?
Zwinker,
ja,
Zwinker,
ich
Zwinker.
Auch so.
Zwinker, Zwinker, Eigenwerbung.
Und gleichzeitig, ich weiß nicht, wie weit der Johannes jetzt schon in seinen Gesprächen ist, aber ansprechen kann man ihn ja immer.
Yes. Also vielleicht gibt es bis Ende Januar schon was Neues in die Richtung. Also ich führe aktuell einige Gespräche, wie gesagt, mit einigen Leuten, auch die ich über den Spielekeller kennengelernt habe, wo ich mich sehr gefreut habe, dass sie diese Person Kontakt zu mir aufgenommen haben. Und ich denke, vielleicht bis die Folge hier released wird, habe ich vielleicht schon was, aber man kann mich natürlich trotzdem immer kontaktieren. Ich bin ja auf LinkedIn immer erreichbar.
Ich schließe den Kreis nochmal und schreibe uns das nicht per se zu. Wir haben gestern haben wir aufgenommen, genau, also letzte Woche in der Folge haben wir lange darüber gesprochen, mit dem Alex und die Leute hätten dich ja nicht angesprochen, wenn du nicht den Job gemacht hättest, den du gemacht hast. Und wir haben, das kann ich dir auch so sagen, also ich zumindest kann jetzt nur für mich sprechen, ich habe regelmäßig Feedback bekommen von Leuten, dass sie sich gut aufgehoben gefühlt haben in der Vorbereitung und also da wurde auch mal oft gelobt, so ja, mit Johannes, das war auch alles cool. Also du wurdest dann auch generell oft erwähnt im Zuge dieser Aufnahmen und so, ne? Also das ist so, ich glaube, die Leute würden dich nicht ansprechen, wenn du den Job nicht gemacht hättest. Mhm. Also das ist natürlich nicht nur, weil du hier warst, aber man muss ja trotzdem mal hier die Werbetrommel rühren.
Der Mann ist charismatisch wie kein Zweiter und ich kann mich dem nur anschließen, was Chris gesagt hat, das definitiv. Und zu guter Letzt sage ich noch eine Sache, wer Chris und mich überlebt, den kann keiner kaputt machen. Also das ist, wenn man uns überlebt, glaube ich, ist man auf einem guten Weg, mit vielen Dingen klarzukommen.
Das ist, klingt jetzt nicht so positiv.
Doch, also doch.
Meine Kritikfähigkeit wurde geschult im Laufe des Jahres.
Ja, doch wirklich. Also meine ich ernst. Ich glaube, wer mit uns beiden klarkommt, wir sind ja in diesem Konstrukt deutlich direkter als ich es wahrscheinlich jetzt hört es ja so komisch an, mit normalen Angestellten bin bei uns im Team, weil wir halt ein viel engeres Verhältnis haben und viel direktere Wege miteinander haben. Das heißt, das Feedback kommt auch ungefilterter an. Das macht man ja meistens dann eher mit Top-Management oder so. Aber in dem Fall haben wir da sehr vertrauensvoll auch gearbeitet. Das kann ich übrigens auch mit gutem Gewissen sagen, dass Johannes sehr vertrauensvoll ist und Dinge für sich behalten kann, was ja hier Grundvoraussetzung war für eine Zusammenarbeit, weil wir halt doch schon echt viele Dinge austauschen.
Er saß ja auch in den Vorgesprächen, ne? Also er weiß ja jetzt, wo die ganzen Leichen liegen.
Ja.
Was in den Vorgesprächen gesagt wird, bleibt in den Vorgesprächen.
Nicht zwangsläufig unsere, aber da wurden ja schon die anderen Themen erwähnt, wo ich mir denke.
Das war.
Ja, Also da vertrauen wir ihm schon, ne?
Johannes, ja, danke euch für das Vertrauen.
Danke so. Dir auch fürs Zurückzahlen und alles, was dazugehört. Sebastian Hornung.
Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir den Sebastian hier aber ganz schön lange
sitzen
lassen.
Ja, es tut uns leid. Aber du bist in einer besonderen Folge dabei, weil Johannes sozusagen seinen offiziellen letzten Betriebsarbeitstag hier heute absolviert. Freiwillig sozusagen auch noch hier ist. Deswegen vielen Dank dafür. Sebastian, wie geht's dir? Schön, dass du mit in der Folge bist.
Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Ist ja dann auch eine Ehre für mich, bei so einer besonderen Folge, Jahresrückblick und Verabschiedung teil zu sein. Ja, wie geht's mir? Ne? Jahresende war intensiv und dynamisch und ich freue mich auch auf eine Pause, Zeit mit der Familie, besinnliches Weihnachten und dann hoffentlich auch wieder ein bisschen Zeit zum Zocken, Game und Racen.
Ah, kannst du ganz kurz mal einen Überblick geben? Ich glaube, jeder in unserer Core-Szene kennt dich mittlerweile, zumindest im Kern. Aber ich glaube, da sind noch einige Leute, die vielleicht noch nicht wissen, wer du bist und was du gerade so treibst.
Mache ich gerne. Genau, mein Name ist Sebastian Hornung. Ich bin Geschäftsführer von Overtake GG, die weltweit größte Simracing-Community mit mehr als 4,5 Millionen Mitgliedern. Und auf overtake.gg gibt es genau alles das, was eine Community braucht. Natürlich ein großes Forum, wo man sich austauschen kann. Viele brandneue News rund um die Simracing-Software-Hardware-Szene. Einen großen Download-Bereich, wo wir auch 50.000 Downloads am Tag haben. Jede Menge YouTube-Videos, Tutorials, Hardware-Software-Reviews und natürlich auch viel Aktivitäten und Engagement mit der Community.
Nice. Schön, dass wir dich heute
da haben. Und neben der, weil wir sind ja noch ein kleines Team und ich sag mal so ein noch in unserer Startup-Phase. Das heißt, ich übernehme da natürlich noch andere Aufgaben, also Legal, Finance, auch das bei uns im Office, dass da jemand sauber macht, dass wir Getränke haben und naja, was alles in so einem kleinen Team noch nebenher anfällt.
Wie viele Leute seid ihr denn, um das mal ganz kurz festzuhalten?
Wir sind aktuell hier in Deutschland 6 feste Mitarbeiter, mit denen wir arbeiten. Und dann haben wir noch ein Freelancer-Netzwerk. Das ist so ein bisschen ausgedehnt auf, eigentlich weltweit kann man schon sagen. Die arbeiten nicht alle Vollzeit für uns, sondern wir haben teilweise Content-Creator, die für uns arbeiten. Emily Jones aus Australien, die Lisa Indriani aus den USA und dann noch jemand fürs Community Management, der sitzt zum Beispiel in Dänemark und in Frankreich und aus UK auch unser Editor. Also wir sind schon global aufgestellt, sind ja auch rein englischsprachig und kommen so, ich würde mal sagen, auf, wenn man alle dazu zählt, 10, 12, die an Overtake eigentlich arbeiten.
Ich stelle die Frage öfter, wenn Gäste bei uns jetzt das Wort Community in den Mund nehmen, weil es ja so unterschiedliche Auffassungen gibt von dem, was das eigentlich ist. Kannst du einmal kurz beschreiben, was Community für dich ist, also bedeutet, ist und was eure Community auszeichnet?
Also ein allgemeiner Community-Begriff, ich würde sagen, das sind gleichgesinnte Menschen, die sich zu einem bestimmten Thema gerne treffen, austauschen, miteinander Zeit verbringen und die ja ein gemeinsames, in dem Fall ein Hobby haben. Und die sich damit auch identifizieren, so mit dieser Community als Teil der Community. Bei uns ist das tatsächlich, gibt eine engere Community, eine Hardcore-Community und dann gibt es eine weitere Community, gerade auch bei so vielen Menschen. Ich glaube, bei uns der harte Kern, das sind wirklich die Simracer, die auch das sehr seriös sehen. Also die sind jetzt keine Gamer, sondern das sind eigentlich eher Motorsportler, die das halt virtuell ausleben. Das heißt, die haben so eine Ambivalenz auch zum Gaming. Ne? Die sagen, ja klar, ich habe einen PC und habe alles drumherum, was man dafür braucht, aber ich nutze es halt, um Rennen zu fahren oder Rennen zu simulieren. Und alles, das eigentlich eher so Motorsport-typisch ist, also das aus der Automotive-Szene wichtig ist, die physikalischen Gegebenheiten von so einem Fahrzeug, die technischen Gegebenheiten. Und da, das ist so eigentlich der Kern, wo die herkommen. Und dann weitet es aber aus, weil natürlich im Simracing es nicht nur die gibt, die selbst fahren, sondern es gibt auch die Livery Artists, die dann eigentlich nur die schönen Beklebungen für die Autos und Helme und Overalls machen zum Beispiel. Es gibt aber auch die Modder, die dann eher Strecken und Fahrzeuge modden. Und dann außerhalb dieser Kerngruppe noch viele, die so generell in das Thema Racing eher aus Casual Racing so reinkommen und gerne Zeit verbringen und sich verbessern wollen oder einfach auch eine gute Zeit mit ihren Freunden haben wollen und Rennen fahren wollen und jetzt nicht so diesen super Ehrgeiz haben und auch nicht wie andere Simracer super basteln wollen an ihrem Rig und Setup zu Hause und da auch gerne Zeit verbringen, sondern es gibt auch die, die sagen, ich will einfach gerne Autos virtuell genießen, Autos, die ich im richtigen Leben nicht fahren kann und will eine gute Zeit haben, mal mit Freunden fahren oder einfach entspannen. Es gibt auch viele, die fahren, keine Ahnung, die schönsten Strecken der Welt oder Fantasy-Strecken einfach, um auch eine Auszeit zu haben. So ist das, sag ich mal, wirklich grob von der Hardcore-Community bis zu den angrenzenden Bereichen.
Kleine Anekdote dazu, passt gerade, weil es einen Business-Kontext hat und auch gleichzeitig eine indirekte Racing-Thematik. Der Gründer von Need for Seed, den Stühlen hinter Maxnomic, die übrigens seit einer Woche, glaube ich, offiziell insolvent sind und auch ihren Laden schließen, haben wir auch noch gar nicht so gesprochen, wollte ich tatsächlich auch noch mal was zu posten, die im Prinzip Gaming-Stühle in den europäischen Markt gebracht haben, als erster, also in die Breite und dann überhaupt auch bis in die USA und so weiter und so fort. Der hat auch angefangen mit diesen Gaming-Stühlen, weil er gesagt hat, er ist Hobby-Racer. Also da ging es nie um PC-Gaming per se. Also klar, vielleicht hat er auch ein Spiel auf dem PC gespielt, aber es geht da vor allem um Racing schon seit jeher. Also da gab es schon immer auch so ein Interesse. Von jung bis alt hatte ich immer das Gefühl, auch in meinen frühen Jahren wurde schon viel geraced. Immer recht amateurhaft von den meisten. Also Rigs bauen und so war da damals noch nicht so krass wie heute, wenn ich da sehe, was für Setups da gebaut werden und was für ein Investment dahinter steckt. Ist ja wirklich krass, wie groß das Hobby dann auch und nicht nur noch Hobby, aber auch das Hobby geworden ist von vielen Leuten. Absoluter Wahnsinn von, ich sag mal, vielleicht, keine Ahnung, 80 Euro starten bis, weiß ich nicht wie viel, fünfstellig auf jeden Fall, easy. Das Wahnsinn. Das ist mal eine Anekdote dazu.
Ja, also tatsächlich ist man da überrascht als Außenstehender, was über so einen Zeitverlauf in so ein Hobby investiert wird. Da ist also locker ein echtes Auto drin. Also, wenn man guckt, so ein leichtes Lenkrad-Set, also man kann mit dem Controller natürlich fahren, ob das Forza oder Gran Turismo ist oder andere Rennspiele. Aber die meisten fangen irgendwann mit dem Lenkrad an, so ein Logitech-Bundle oder auch ein günstiges Fanatec. Ab 300, 400 Euro ist das schon mal ganz okay. Ja, und am Ende, wie wir alle wissen, macht das Equipment dich nicht zum Profi, aber es motiviert, es macht Spaß, man fühlt sich besser. Es ist in jeder Sportart so, zumindest geht mir das auch so, das Equipment motiviert. Und klar, es gibt dann Pedalsets alleine, die 2.500 Euro kosten oder ein Lenkrad für 8.500 Euro, was aus dem echten Motorsport kommt. Und das können sich nicht viele leisten, das wollen sich auch nicht viele leisten, aber es gibt dafür zumindest auch eine Zielgruppe und Abnehmer. Und das ist, glaube ich, auch dieses Lenkräder sammeln oder sein Rig umbauen, das ist halt auch Teil der Community und das, vielleicht auch rund um Weihnachten rum, dass man sich selbst noch was Schönes schenkt und dann noch die Zeit hat, daran zu basteln. Aber ja, von, ich sag mal, brauchst du einen guten Gaming-PC, Monitor, also hast du schon so ein Grundsetup, wo du bei 4.000, 5.000, 6.000 Euro bist und das geht dann auch schnell hoch bis 16.000, 18.000, 20.000 Euro.
Sag mal, Sebastian, du kennst jetzt gefühlt gerade jeden Preis, den es in der Community aufzurufen gibt für Produkte. Du bist Geschäftsführer. Wie kommt man denn dahin, wo du heute bist? Und wo hat deine Reise denn mal gestartet? Warst du schon immer leidenschaftlicher Gamer? Hast du eine Affinität zu Racing? Können wir da mal einfach nochmal aufrollen, wie die Reise bei dir gestartet hat?
Mache ich gerne, weil tatsächlich fragen das auch viele und erwarten natürlich das auch viele. Ich bin tatsächlich jetzt nicht der geborene Gamer. Ich bin natürlich mit Games aufgewachsen, also ich bin 77er Baujahr. Das heißt, damals war das ja noch was, wo wir einfach nur ein paar Pixel hatten. Ne? Ich habe bei euch in den vorherigen Podcasts auch mal reingehört, aber ja klar, ich habe ganz spät, als ich schon Jugendlicher war, nicht so im Kindesalter, sondern als Jugendlicher, habe ich dann einen Amiga 1000 bekommen. Und die Experten wissen, dass das ein super Computer war, weil der hatte auch einen PC-Teil tatsächlich, den man dranstecken konnte. Also ganz normal Amiga wie Amiga 500. Und da habe ich von Bubble Bobble, Kickoff, Turrican, Lemmings, aber auch Rennspiele, Formula One Grand Prix, Speedball war ich ein großer Fan von, Lotus Challenge, aber auch Zach McCracken, ja, was man alles so gespielt hat, was man aber auch
geil,
was man so in die Finger bekommen hat, sag ich mal.
Aus dem Kopf wieder verloren tatsächlich, erst wieder durch dich jetzt das erste Mal wieder gehört, ja.
Und da war es einfach auch natürlich, wer hatte den Zugang zu den Spielen, wie konnte man die da halt sich ausleihen. Ja, das war so mein erster Schritt. Und dann bin ich auch ziemlich früh auf das Thema PC so ein bisschen rübergeschwappt. Da gab es dann auch Rennspiele, Grand Prix Circuit, aber ganz klar, ganz lange Prince of Persia. Duke natürlich und Doom, SimCity, Syndicate habe ich auch viel gezockt. Und Bundesliga-Manager und Commander Keen. Und das hat mich dann so auch bis in die Uni-Zeit getragen. Und wir haben dann auch meine erste LAN-Erfahrung war im Poolraum der Uni, weil ja Internet damals noch sehr teuer war. Da musste man sich ja wirklich umstecken zu Hause und dann Minutenpreise bezahlen. Das heißt, wir haben dann im Unilan Doom gezockt. Und Ich glaube, meine Shooter-Fähigkeiten sind ausbaufähig. Als ich in der WG gewohnt habe, haben wir immer darum gezockt, wer abwaschen muss. Und glaub mir, ich hatte viele schrumpelige Hände, weil ich immer verloren habe. Also meine Shooter-Karriere war dann früh beendet. Und ich habe das immer zwischendurch im Studium nochmal gezockt, aber jetzt nicht so intensiv und leidenschaftlich.
Und ich habe Syndicate habe ich halt geliebt früher.
Ich auch,
ich
Mann.
Ich habe den Fehler irgendwann gemacht und habe mir das vor, ist jetzt auch schon wieder viele Jahre her. Ich glaube, da haben wir hier sogar schon mal drüber gesprochen.
Unspielbar.
Ich habe das mal wieder zum Laufen gebracht, weil du hast ja immer so, das ist dieser Effekt, dass du die Sachen so schön in Erinnerung hast, weil ja die Grafiken damals so gut waren. Und ich habe es dann wieder zum Laufen gebracht und dachte mir halt so, boah, geht gar nicht. Also du erkennst ja gar nicht, was da was ist, ne? Also ja. Aber ich hatte das so schön in Erinnerung einfach, ne? Und dann habe ich mir die Erinnerung an Syndicate versaut. Und ich würde mir wünschen, wir machen so viele Remakes, ne? Wie geil wäre es, ein solches Spiel nochmal aufzulegen?
Ja, ich habe tatsächlich gedacht, dass Watch Dogs da so ein bisschen in die Richtung geht, weil man ist ja auch, du hast ein bisschen Strategie in Action, du musst ein bisschen was entwickeln und ein bisschen Technikkram und so eine Mission erfüllen. Aber war halt doch was ganz anderes, ja. Ja, und beruflich bin ich erst ganz woanders eingestiegen. Ich habe quasi Medienwissenschaften studiert im schönen Ostwestfalen in Paderborn, wo es auch das größte Computermuseum der Welt gibt. Damals die Zeit, als ich fertig war, hatte ich auch so eine Verbundenheit durch den Freundeskreis in Ostwestfalen. Habe dann bei Schüco angefangen, kennt man eher durch Wintergärten, Fassaden, Fenster, Türen. Die haben damals eine Solarsparte aufgebaut. Und Solar war sowas ganz Hippes, Rebellisches. Ja, die gute Energie, die Sonne schickt uns keine Rechnung. Und ich fand das spannend, weil ich schon wusste, ich will immer gerne ins Marketing, das interessiert mich. Und diesen Weg zu begleiten, dass eigentlich so eine Marke wie Schüco auch Solarenergie umsetzen möchte und die ganzen Verbrenner auch versucht haben, sich dann so zu positionieren, dass neben Pelletheizungen und Ölverbrennern dann auch Solar in dem Portfolio ist, war einfach super spannend. Es war ein super dynamischer Markt und Zeitpunkt und ich durfte mich da um die Kommunikation B2C und B2B von Photovoltaikanlagen, Wechselrichtern, Gestellen und Solarpanels kümmern. War eine super lehrreiche Zeit und ich habe dann auch in der Branche mal gewechselt, bin dann zum Startup nach Berlin gegangen, weil ich dann auch aus Ostwestfalen mal raus wollte, wieder in eine Großstadt und mich auch so weiterentwickeln wollte. Ich fühlte mich dann einfach so nach ein paar Jahren einfach ausgebremst, da ging es nicht weiter. Und wenn man jung ist, dann möchte man da einfach ein bisschen ungeduldiger weiter vorankommen. Und das war tatsächlich richtig ein Startup, eine Ausgründung von einem Uni-Projekt. Habe mich da um ein Partnerprogramm Aufbau gekümmert. Das heißt, dass über diesen mehrstufigen Vertrieb einmal über Solateure, also Installateure und den Großhandel auch eine Schulungsplattform aufgebaut wird und auch eine Unterstützungsplattform für die Solateure. Habe dann auch mit vielen Apps gearbeitet, dass der Solateur, sag ich mal, was damals dann neu war, das iPad auch aufs Dach legen kann und dann anhand der Dachausrichtung und der Lokalisierung kann die Sonneneinstrahlung gemessen werden und durch Partner kann er dann nicht nur die Solaranlage legen, sondern auch eine Finanzierung oder eine Versicherung direkt mit anbieten. Das war damals Rocket Science sozusagen.
Wie lange ist das jetzt her?
Das ist 12 Jahre, 13, 14 Jahre ist das her.
Nice.
Und irgendwann ging es dann in der Solarindustrie nicht mehr so gut. Und dann wollte ich auch nicht mehr in der Branche bleiben. Also Angebote gab es dann immer mal wieder. Aber ich habe dann gedacht, okay, wenn ich Marketing machen möchte und für Marken arbeiten möchte, was interessiert mich da noch? Und so bin ich dann zu Porsche gekommen, weil die gerade jemanden suchten, der auch das Thema Partnermanagement unterstützt. Und bin dann da in das Marketing gewechselt und durfte mich um Marken- und Lizenzpartnerschaften kümmern. Und eine große Aufgabe war, die Lizenz, die es damals gab, mit Electronic Arts als Single License Only, die quasi dann zu überführen in einen Multi-License-Ansatz. Und das, glaube ich, lief ganz gut, weil ich habe dann da auch 12 Jahre genau das gemacht, also Marken- und Lizenzpartnerschaften von Computerspielen. Klar, wir haben damit mit den ganzen Rennspielen angefangen und ich würde jetzt auch mit etwas stolz sagen können, dass Porsche da mittlerweile auch eine, die führende Automarke ist im Bereich Games. Und haben dann von jedem relevanten Rennspiel ist jetzt Porsche drin, egal ob es Mobile Game ist oder Hardcore Sim. Und habe aber auch viele weitere Sachen dazu gemacht. Also Branded Entertainment so ein bisschen aufgebaut, Early Branding. Wir haben zum Beispiel die erste Lizenz überhaupt in der Playmobil-Spielwelt verankern können. Das war auch natürlich in Porsche. Und jetzt gibt es viele Playmobil-Porsche, die ich jetzt mit meinen Kids dann nutzen und spielen kann. Auch die erste Lego-Lizenz haben wir gemacht in sowohl Speed Champions als auch Creators und Lego Technik. Und das sind schon besondere Erinnerungen, weil gerade so das Lego Technik-Projekt an dem GT3 RS, der dann sehr hochpreisig rauskam mit so einer besonderen Box, da haben wir 2,5 Jahre dran gearbeitet, das war super geheim. Und ja, auch so mit Lego arbeiten, in Billund vor Ort sein, mit dem Team sprechen, das waren super wertvolle Erfahrungen. Ja, das Thema Kinder allgemein haben wir viel gemacht, eine Kinderfahrschule und auch Maskottchen entwickelt, Tom Tager und Tina Turbo, die jetzt so die Gesichter für die Familien sind. NFT im Metaverse war ich auch mit beteiligt bei dem ersten Projekt, was Porsche vor ein paar Jahren gemacht hat. Und eins der Themen, die wir da in meinem Team entwickelt haben, war auch die Frage, wie können wir den Motorsport der Zukunft mit unterstützen, mit beeinflusst, wie können wir die Marke digital erlebbar machen und wie können wir auch Communities in dem Bereich aufbauen und unterstützen, weil das immer ja auch ein Ziel von Porsche war, also oder nach wie vor ist. Also einmal Plattformen bauen, im Motorsport gibt es viele Kundensportplattformen, damit die Fahrzeuge nicht nur verkauft werden, sondern auch vernünftig gefahren werden können. Es gibt viele Communities, gerade die Porsche-Clubs sind riesig groß weltweit und generell war, ich glaube auch durch die Arbeit bei uns im Team haben wir es wirklich geschafft, auch das Thema Gaming und E-Sports im Unternehmen sichtbarer zu machen, was sicherlich nicht ganz einfach ist in so einem traditionellen schwäbischen Sportwagen-Unternehmen. Und jetzt sieht man, glaube ich, was daraus geworden ist, wenn man so die letzten Ankündigungen von Porsche sieht, nicht nur Fortnite, Rocket League, Overwatch, sondern auch Intergalactic und andere Sachen, dass das jetzt ein fester Bestandteil des Marketingmixes ist und man nicht nur Fahrzeuge platziert, sondern generell Stories platziert und die Marke auch anders erlebbar machen möchte. Und so war mein Weg quasi in das Gaming rein und dann, wie gesagt, war aus der Ableitung, wie wollen wir das Thema Communities, Motorsport der Zukunft und Digital Experience weiter aufbauen. So kommen wir zu Overtake. Wir haben gesagt,
wir brauchen kurz einen Pin reinwerfen, wie Chris das immer so schön sagt. Ich finde es mal geil, war mir ehrlicherweise, Sebastian, gar nicht so ganz klar, was dein Job genau in welcher Intensität bei Porsche vorher war. Weil klar erinnere ich mich noch, ich weiß nicht, ich glaube, es war Need for Speed 1, würde ich tippen. Ich habe sehr früh gespielt, dass ich auch mal einen Porsche gefahren bin. Es ist geil, auch mal die Menschen kennenzulernen, die es geschaffen haben, sozusagen für alle möglichen Games sozusagen mal ein Produkt, also in dem Fall einen Porsche, mit reinzubauen. Weil irgendjemand muss das ja logischerweise auch organisieren und managen und lizenzieren. Und ne, auch die Lego-Koop und so, das sind ja richtig geile Sachen auch. Ja, schön. Finde ich
also
cool.
Der Lego GT3 RS, ne? Ja. Den würde ich gerne mal bauen. Das Problem mit Lego ist, ich kaufe mir die Sets einfach nicht mehr, weil ich kann die danach halt nirgends hinstellen. Und die jetzt zu kaufen, um die zu bauen, um die wieder abzugeben, das ist dann auch kein Businessmodell. Aber ich stand
weil,
schon
weil
so
du keinen Platz hast oder weil du es nicht darfst.
Nee, es ist eine Mischung aus beidem. Also ich glaube, wenn ich es machen würde, dann hätte ich halt ganz schnell gar keinen Platz mehr. Aber weißt du, es gibt ja, also ne, Ewok-Dorf und so, musste ich unbedingt, also gibt es ein paar Sachen, die musst du unbedingt haben und bauen. Aber dann machst du damit halt nichts mehr und gibst sie halt wieder ab, ne? Aber dieser, also der große Millennium Falcon, ja, und der GT3 RS, das sind, also vor allem, weil es Lego-Technik ist bei dem GT3, den würde ich halt echt gerne mal bauen. Das ist so ein geiles Stück Lego, aber ist momentan nicht drin für mich.
Ja, und also da musst du auch gucken, die Preise sind da ganz schön angestiegen. Also um aus dem Nähkästchen zu plaudern, selbst Lego war überrascht von dem Erfolg. Aber das ist halt auch die Macht der Marke, ne? Wenn Lego und Porsche was zusammen macht, die Sets sind alle erfolgreich. Und Lego war damals sehr, ja, nicht pessimistisch, sondern die haben gesagt, okay, wir planen mal so mit Stückzahl X, ja, weil war sehr hochpreisig, 300 Euro kostete das Set damals, mit 2700 Teilen, es hatte so ein besonderes Packaging, so Einzelboxen, sehr hochwertig, und die wussten einfach nicht, wie das ankommt. Das sollte eher so eine Collector's Edition auch sein. Und das haben die aus den Händen gerissen. Die Leute dachten, das ist eine Limited Edition. Die haben wie beim Apple iPhone vor den Lego-Stores angestanden und das war nach Minuten ausverkauft. Und die haben dann das Dreifache produziert von den Sets. Und das liegt schon im sechsstelligen Bereich. So viel kann ich sagen. Also war auch für dich auch ein voller Erfolg. Und für die Marke das Beste, was dir passieren kann, weil wie du sagst, man verbringt damit viel Zeit, ja, das Chassis zu bauen, Doppelkupplungsgetriebe mit Lenkradwippen, wo du schalten, hoch und runter schalten kannst. Du erlernst viel über das Fahrzeug, über auch das Technische und das Engineering, und am Ende stellst du es stolz irgendwo hin und hast eine Kindheits- oder Jugenderinnerung oder Erwachsenenerinnerung, was auch immer, auf jeden Fall ist das was dich prägt und was dich halt auch näher an die Marke bringt. Und das ist eigentlich eine tolle Win-Win-Situation.
Ja, Lego macht halt schon echt geile Sets zum Teil. Ich finde es halt, mal kleiner Exkurs, ne, ich finde, das ist total spannend als Case-Study, also Lego insgesamt. Wenn du dir anschaust, wie die ja früher ganz viele eigene IPs hatten, und wenn du mittlerweile in so einen Lego-Store gehst, ist eigentlich kaum noch Lego-eigene Sachen gibt, sondern das meiste halt nur noch über Lizenz läuft. Also es gibt, ja, ne, du hast ja, so, ich glaube damals, was gab's denn noch irgendwie, Paradiso und Fabula und den ganzen Kram. Ne? Es gab ja so ohne Ende Lego-eigene Dinge. Ja. Aber ey, die machen einfach teilweise Sets gerade. Also ich stehe da immer noch, ich gehe super gerne in den Lego-Laden und ich stehe da auch immer wie so ein Kind davor und denke, boah, das will ich gerne mal bauen. Ne? Aber ja, muss mich auch echt bremsen.
Ja, ich glaube, die schaffen das halt, dass Lego für Jung und Alt immer noch so eine Begehrlichkeit hat und den Spieltrieb. Und das ist ja wie Puzzeln, aber man kann ja das einfach erweitern. Und das, da könnt ihr gerne mal eine eigene Folge zu machen. Ich fand es auch super spannend, weil die sich ja teilweise auch mit den IPs überhoben haben und dann auch viel ihre Lego-Länder und also die Legoland-Resource abgeben mussten und sich wieder auf ihre eigenen IPs konzentriert haben. Und daraus ist dann da ist dann Ninjago draus geworden, Lego Friends, ja, und die Themen, das heißt, die eigenen IPs gestärkt und dann zusätzlich das Lizenzgeschäft weiter ausgebaut, und ja, gerade Star Wars ist unglaublich. Ja.
Ich kann jedem empfehlen, wenn du mal in Billund bist, geh mal in das Lego-Haus. Junge, da hättest du mich auch eine Woche einschließen können. Ja. Also da habe ich ja, das ist ja wahrscheinlich schon eher für Kids gemacht, aber da hatte ich einfach, da hatten wir so viel Spaß in dem Ding. Und dann kriegst du am Ende noch deine ganzen Videos zugeschickt und so. Also das war schon eine echt krasse Experience.
Essen jetzt bestellen, ich aber, ne, mit Lego-Baustein kannst du auch
genau.
Essen-Menü zusammenbauen. Ja, es war super.
Die Frage, die ich an dich habe, ist, und einfach jetzt rein aus Interesse, ne? Jetzt sitzt du quasi an der Stelle und dann ist so, hey, bau mal hier so ein Multilizenzgeschäft auf, mach mal was. Jetzt hast du gerade auch Playmobil erwähnt und ich kenne die Sets ja auch von Playmobil. Also, wie passiert das? Also, sitzt du dann an das, okay, was wäre mal irgendwie geil zu machen? Habt ihr schon so eine Welle an Inbound gehabt von Brands, die sagen, wir würden gerne was mit Porsche machen? Oder wie funktioniert so ein Prozess?
Ja, ich glaube, das war schon in zwei Richtungen. Das eine war, dass es Licensing gab, aber eher passiv. Das war in der Rechtsabteilung angegliedert. Das heißt, die ganzen Automodellbauer oder Carrera-Bahnen, was es alles gab, die haben dann eine Lizenz angefragt. Die wurde dann genehmigt oder nicht genehmigt und dann war es das aber auch. Dann wurden die Produkte noch geprüft und freigegeben und dann ja, war das also eher passiv. Und meine Aufgabe war genau was andersrum zu denken. Was sind eigentlich Partner, mit denen wir arbeiten wollen, wo wir auch einen Mehrwert sehen? Und zwar nicht nur, dass es dann Spielzeuge oder Produkte gibt, die man kaufen kann, sondern wo können wir das Ganze auch aktivieren? Und wo sehen wir auch einen Mehrwert im Storytelling? Das heißt, wo können wir nicht nur Fahrzeuge platzieren, sondern auch Geschichten? Und Playmobil war da ganz oben, weil ich glaube, in Deutschland wächst jeder mit Playmobil irgendwie auf. Und auch ich hatte eine ganz große Playmobil-Vergangenheit. Das heißt, da haben wir geguckt, okay, Playmobil ist ein toller Partner, weil die sind global aufgestellt, weil da geht es auch um Spielen und Geschichten erzählen. Und so sind wir auf die zugegangen. Und ich glaube, in der gleichen Zeit waren die offen für sowas. Aber tatsächlich hat da der Horst Brandstetter, der ja, Erfinder war er nicht der Figuren, aber zumindest der Eigentümer und der von Giobra Brandstetter. Und der war erstmal vehement gegen Lizenzen, weil er meinte, Kinder brauchen das nicht, das macht das Produkt nur teuer und das macht ihn auch abhängig von dem Lizenzpartner. Und wir haben also im Hintergrund so ein bisschen mit der Entwicklung gearbeitet und es ist tatsächlich wie bei vielen Projekten, dass wir auch bei den Partnern auf Porsche-Fans treffen und die dann sagen, ich bin Porsche-Fan, die müssen gar nicht mal einen besitzen, sondern die sind einfach Fan und glauben, dass das auch, gerade weil die auch Kinder schon Fans der Marke waren, dass das Teil der Kinderwelt werden soll. Und wir haben dann im Hintergrund tatsächlich gearbeitet, erstmal ein paar Ideen, wie das Produkt aussehen kann, welchen Spielwert es hat und ja, sind dann noch mit einem Konzept irgendwann beim Horst Brandstetter aufgeschlagen, dass er auch versteht, okay, da geht es nicht um ein reines Lizenzgeschäft, wo es um Lizenzgebühren geht, sondern Porsche hat schon Interesse, Teil der Welt zu sein. Ja, dieses Fan-Sein von Porsche auch Kindern schon zu ermöglichen und auch einen Mehrwert mitzubringen. Und das erste Set war der rote 911 Carrera S. Und man konnte den dann mit anderen Felgen aufbauen und mit einer anderen Schürze, mit einem Spoiler. Und das war halt, das ja, mit Licht auch. Und das war das erste erfolgreiche Set. Und danach sind ganz, ganz viele gefolgt. Und es werden auch noch ganz viele folgen. So viel kann ich schon mal sagen. Nice. Also, um es kurz zusammenzufassen, bei Playmobil haben wir im Hintergrund gearbeitet und mussten auch Überzeugungsarbeit auf Playmobil-Seite leisten. Bei Lego war es so, die hatten schon mal Interesse. Das ist dann aus, ich glaube, aus irgendwelchen Gründen nichts geworden. Und die waren auch froh, dass wir dann zu dem Zeitpunkt Interesse hatten, wirklich mit Lego auch was zu machen. Und zwar in mehreren Kategorien. Also mit Speed Champions haben wir angefangen. Dann kam Lego Technik dazu und am Ende auch noch ein Creator Set.
Ja, also ich kann für meinen Part nur sagen, Playmobil hat mich auch immer so ein bisschen mitbegleitet. Lego aber viel, viel krasser. Also wirklich viel, viel krasser. Da habe ich so viele Überschneidungspunkte. Ich denke, viele, die hier zuhören, hoffentlich auch. Aber auf jeden Fall das ganze Lizenzierungsthema super spannend.
Hat Lego und Playmobil bei dir, hat sich das abgelöst mit dem Alter oder lief das parallel? Weil ich erinnere, also ich glaube mich vernünftig daran zu erinnern, dass ich in jüngeren Jahren viel mehr mit Playmobil gespielt habe.
Ja, same.
Und dann natürlich irgendwann das für mich abgelöst wurde durch Lego. Wahrscheinlich, weil du da, ne, du baust halt viel mehr, du bist kreativ. Ja. Aber Rudi, Freund von mir damals, und, also auch heute noch, aber damals hatte er halt so einfach diese ganze Wildweststadt. Und das, ja, war einfach absurd, ne? Da bist du halt zum Spielen hingegangen und dann hast du einfach den ganzen Tag irgendwie Playmobil gespielt, ne?
Ja, absolut geile Erinnerung, muss ich sagen, an beides. Playmobil habe ich auch immer mit noch jünger im Kopf. Ich hatte aber sehr früh mit Lego angefangen, weil mein größerer Cousin, bei dem ich öfter war, auch halt eben ein paar Jahre älter war und alles schon in Lego hatte. Die ganze, war das Star Wars auf jeden Fall, also die ganze Legacy da. Ich hatte immer Ritterburgen ganz viel. Ich habe ganz viele Burgen gebaut und hatte alle Ritter der Erde. Das war geil mit dem Falltor und so. Ich habe es geliebt. Es gab immer an Nikolaus durfte ich mir was aussuchen. Also danke, Papa. Und natürlich Weihnachten. Also es gab auf jeden Fall so 2-3 Jahre, das wird wahrscheinlich nicht viel mehr gewesen sein, wo es sehr intensiv Lego gab. Sehr intensiv. Es war eine meiner besten Zeiten meines Lebens, glaube ich.
Wir haben heute noch die große Lego-Kiste im Keller. Und ja, weil wir ja bei Lego-Sets waren, die einzige Tradition, und das wird jetzt eine Tradition, die wir haben, zu Weihnachten, da sind wir nämlich beim Thema, ist das Home Alone Haus aufzubauen von Kevin allein zu Haus. So, wir haben das aufgebaut, das liegt jetzt zerlegt im Keller. Das holen wir dann quasi zu den Weihnachtstagen nochmal raus und bauen das halt nochmal auf. Weil das ist halt so die Weihnachtstradition, die wir jetzt mit Lego haben. Aber in dem Set gibt's ein Auto. Autos gibt's auch als Rennwagen. Und guck mal, Sebastian, Overtake. Sorry für die super schlechte Brücke. Aber also wie bist du denn dann bei Overtake gelandet? Und warum kam Overtake eigentlich in die Welt? Und was ist es heute?
Ja, genau. Ich habe vorhin ein bisschen erzählt, warum auf Porsche-Seite über das Projekt Overtake nachgedacht wurde, also welche Gründe da reinspielen. Wir haben dann gesagt, naja, wir gucken uns mal an, was es so gibt. Und wir haben festgestellt, es gibt sehr viele unterschiedliche Communities und auch Content in sehr unterschiedlicher Qualität. Und unser Ansatz war zu sagen, wir wollen diese ganzen fragmentierten Communities, da gibt es für das eine Spiel gibt es eine oder für die andere Plattform, also für Xbox oder PC oder und also der Content, der auch ja sehr eher hobbygetrieben war. Und wir haben gesagt, um einen Mehrwert zu bringen, weil, wie wir alle wissen, E-Sportler und Gamer wissen genau, wenn eine Marke, gerade eine nicht-endemische Marke, in den Bereich reintritt, ob die einfach nur Produkte verkaufen wollen oder Geld verdienen wollen oder ob die es irgendwie ernst und nachhaltig meinen und einen Mehrwert mitbringen wollen. Und Porsche wollte eher das Letztere. Und deswegen hat man geguckt, okay, welchen Mehrwert können wir mitbringen? Und wir haben dann, ja, sind da zu der Entscheidung gekommen, wir wollen gerne der Community ein Zuhause geben, weil es das noch nicht gab. Also es gab nicht das, die eine zentrale Anlaufstelle für Rennspiele und Simracing. Und so ist dann Overtake entstanden. Und zwar auch als ja erfundener Kunstname, weil wir eben nicht Porsche draufstehen haben wollten, weil es ja für alle Autofans sein soll und nicht nur für Porsche-Fans. Und das ist immer eine gewisse Reaktanz hervorruft, wenn dann so eine große Marke davor steht.
Gestartet seid ihr so als ja, als Media-Outlet, so als News-Outlet irgendwie per se. Ne? Jetzt habe ich die Frage, wie geht man an so einen Case ran? Weil, also, du hast, also Content ist teuer, ne? So diesen Content zu produzieren ist halt extrem teuer, das weiß man ja im Vorfeld schon, zumindest hat man eine grobe Ahnung. Jetzt habt ihr euch ja, und natürlich ist es groß, du hast ja auch erzählt, es geht gut in die Breite, aber wenn du dir das Thema E-Sports anguckst oder halt so Gaming, das ist ja schon noch eine Nische, ne? Und verstehe auch natürlich eine, wo viel Geld fließen kann, aber es ist immer noch eine Nische. Mit welchem Gedankengut und mit welchen Zielen geht man eigentlich an ein solches Projekt? Weil in erster Instanz weißt du halt, okay, es ist teuer, es ist irgendwie eine Nische, wir wollen die Leute aber alle zusammenführen. So, wie sieht da so ein Case aus im Vorfeld?
Ja, muss ich entscheiden, ist das jetzt ein reines Marketing-Tool oder hast du da hinter einem Business-Case liegen? So, bei Porsche wird sehr viel Wert auf den Business-Case gelegt, also dass du nicht nur rein Marketing-Spendings hast, erst recht, wenn es eine andere Submarke oder eine Eigenmarke ist, wie jetzt Overtake. Das heißt, wir hatten schon einen Business-Case dahinter liegen und da waren verschiedene Phasen aufgeteilt und Phase 1 war erstmal so eine Grundkonzept so einer Plattform zu definieren und die dann auch zu bauen und relevant erstmal zu machen. Ja, weil du musst da eine gewisse Größe haben, um dann verschiedene Monetarisierungsmöglichkeiten auch drauf aufsetzen zu können. Und E-Sports war damals, das ist ja schon 5-6 Jahre her, als diese Idee entstanden ist, und da war E-Sports sicherlich nochmal auf einem, in einer anderen Phase, wo auch viel mehr erwartet wurde und viel mehr gehofft wurde, in welche Richtung das gehen soll. Und Racing war immer, ja, es war eine Nische, es ist auch eine Nische, aber gerade weil es eine Nische war, war auch die Idee da, okay, einer sollte das auch professionalisieren und unterstützen. Und wenn es keiner macht, dann macht es Porsche. Das war auch unsere Idee. Also zu sagen, da ist genau eine Nische und ein Ansatz. Und das kann Porsche machen. Wir haben das dann mit einem kleinen Team bei uns intern quasi angefangen und dann über zwei Agenturen aufsetzen und umsetzen und erstmal großziehen lassen. Da waren auch schon Gäste hier bei euch. Das waren Fuse und Freaks for You Gaming. Das heißt, wir haben dann mit zwei zusammengearbeitet, weil wir schon vorher mit Fuse gearbeitet haben und wussten, okay, Marketing, Marke, die verstehen uns als Marke und können da einen wertvollen Beitrag leisten. Und Freaks einfach, weil die Gamer sind, Studiokapazitäten haben und da auch diese Gaming-Perspektive reinbringen und so, war das für uns ein
Match. Ich habe das auch, ehrlicherweise habe ich das, gerade am Anfang habe ich das immer komplett unter Freaks for You verbucht. Und ich dachte eigentlich auch immer ursprünglich, dass es halt so eine Freaks-Plattform, ähnlich wie andere Sachen, die sie gemacht haben. Also hat mich auch eine Weile gekostet, überhaupt zu verstehen, was dahinter steht. Aber ich habe das, deswegen hatte ich das die ganze Zeit so im Kopf, ne? Ich hatte das immer erst verbucht unter, ja, das ist ein Freaks-Produkt.
Genau, und war zu der Zeit ja auch nicht schlimm und wir wollten ja auch nicht im Vordergrund sein. Und es war immer das Ziel, das halt wirklich auch irgendwann mal selbstständig zu haben. Ja, und vor 2 Jahren war dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir wollen das gerne ausgründen, auf eigene Füße stellen. Und wir hatten super erfolgreiches Wachstum, was Reichweiten anging, also ob der YouTube-Channel, die Views auf der Seite selber, auch der Content. Und haben uns aber noch nach einem Partner umgeschaut, mit dem wir uns auch verstärken können, einfach ein bisschen breiter aufgestellt sind. Und hatten vorher schon mit Race Department ein paar Mal inhaltlich zusammengearbeitet. Und der Eigentümer von Race Department war zu dem Zeit auch auf einer Suche, um das Ganze zu skalieren und auch weiterzuführen, wo er gemerkt hat, da kommt ja eine Grenze. Und ja, so kam es dann, dass quasi Race Department übernommen wurde und dann zusammen mit dem Projekt Overtake ausgegründet wurde als Overtake GmbH, jetzt mit Sitz in Köln. Und so sind wir dann, ja, als kleine eigene Firma jetzt ausgegründet, gehören aber zu 100% zur Porsche AG.
Warum Köln? Weil ihr wart vorher, du bist umgezogen, das habe ich im Kopf. Das heißt, du bist ja, also bist ja nicht Kölner. Das heißt, dann würde ich, als wenn ich Geschäftsführer bin, erstmal alles dafür tun, nicht in eine andere Stadt zu müssen. Aber ne, was waren die Beweggründe?
Die Beweggründe waren, klar, Porsche sitzt in Stuttgart und da hast du einfach ein Automotive-Umfeld. Und wir wollten aus diesem Dunst- und Einzugskreis auch ein bisschen raus. Wir haben dann tatsächlich ein Benchmarking gemacht. Wir wollten internationales Startup-Flair. Wir wollten eine gute Einbindung in die Industrie. Wir wollten ein kreatives Umfeld mit Universitäten etc. und eine gute Verkehrsanbindung. Und auch attraktiv sein, ja, für Mitarbeiter aus der ganzen Welt. Und da ist, glaube ich, jetzt Stuttgart oder Zuffenhausen nicht das Richtige. Wir haben sind dann die Großstädte durchgegangen in Deutschland und am Ende war es so ein Battle zwischen Berlin und Köln. Und Köln hat dann den Zuschlag aus unterschiedlichen Gründen bekommen. Einmal die ESL sitzt da, die Gamescom ist da, es sind aber auch viele Publisher da, Electronic Arts, Agenturen wie Build a Rocket. Und Köln hat auch mit dem Christoph Kolas noch ein gutes Umfeld, was auch die Games-Industrie fördert. Das war also ein Grund, nach Köln zu gehen. Eine schnelle ICE-Verbindung nach Stuttgart war auch wichtig. Und tatsächlich auch das Benchmark Richtung Mieten und Gehälter, weil wir als Startup da auch jetzt nicht unbedingt Münchner Verhältnisse haben wollen oder Hamburger Verhältnisse. Und deswegen, ja, sind wir nach Köln gekommen.
Gute Punkte auf jeden Fall. Spannend auch mal zu sehen, dass dann auch so, ich nenne es mal städtische Arbeit, eine Köln-Business dann auch positiv dazu beiträgt. Der Herr Kohlhaas ist ja da sehr aktiv, sehr geschätzt, weil er auch so ein bisschen die Brücke von Gaming-Welt und klassische Welt ist. Ja, schön. Also ich freue mich persönlich, weil damit sind wir ja mehr oder weniger Nachbarn. Ich glaube, wir haben es noch nicht einmal geschafft, uns dann in Köln zu treffen.
Doch.
Oder haben wir es einmal gesehen?
Wir haben uns im Experian getroffen.
Stimmt. Doch, wir haben uns einmal getroffen.
Geschafft.
Ja, das stimmt. Also ich sag mal so, das könnte man intensivieren, grundsätzlich. Aber
ja, tatsächlich hatten wir auch eine Location oben in dem Turm. Das war aber dann für uns nicht das Richtige. Wir sind jetzt, wer sich in Köln auskennt, auf dem ehemaligen Vulkangelände. Das war eine Lampenfabrik. Und dort haben wir im Innenhof und in so einem Backsteinbau eine schöne Fläche, wo wir Büros haben, Besprechungsraum, aber auch zwei kleine Studios, wo unser Content produziert wird und genug Platz für Simulatoren und eine alte Arcade Racing Station natürlich auch.
Ja. Sag mal, wenn ihr ein Startup aufbaut, ne, ist das, wenn du dann so ein, also 100% Porsche dahinter, ist das dann Fluch oder Segen? Weil das kommt ja auch mit gewissen, naja, also es kommt ja mit gewissen wahrscheinlich Assoziationen an ein Markenimage oder auch so, ne, an ja, ich sag jetzt mal Perfektionismus, vielleicht nicht das richtige Wort, aber es weckt ja gewisse Assoziationen. Wie ist das denn dann für euch? Spürt ihr das?
Ja, nein. Also es hat gewisse Vorteile. Ne? Wir haben eine finanzielle Absicherung. Das ist wichtig, dass wir auch erstmal Zeit haben, um das Unternehmen aufzusetzen und profitabel zu sein. Das ist sicherlich das eine. Auf der anderen Seite auch ein gutes Netzwerk über Porsche, was wir immer noch nutzen können. Klar gibt es auch, wenn man Teil der Porsche AG ist, gewisse Richtlinien und Rahmenbedingungen, die man einhalten muss. Konzernrichtlinien, Compliance, Finanzzahlen und so weiter. Das ist natürlich was oft unterschätzt wird, weil da wirklich auch corporate-konform zu sein, ist halt echt schwierig mit so einer kleinen Truppe. Da brauchst du eigentlich extra Leute für. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Weg gefunden, weil auch auf Porsche-Seite gibt es ja ein Team, was dann solche Ausgründungen auch unterstützt, Merger Acquisitions und quasi auch die Post-Merger-Integration-Phase mitbetreut. Und die haben da volles Verständnis für. Ne? Die sagen, yo, also wenn du, weiß ich, wie viele Konzernrichtlinien hast, die du anpassen und übernehmen musst, da brauchst du ein Jahr für. Und wir haben, glaube ich, einen guten Weg gefunden, zu sagen, okay, das sind essentielle Sachen, die wichtig sind, um Risiken abzufedern und aufzufangen, die müsst ihr machen. Die anderen depriorisieren wir einfach oder wir finden ein schlankeres Konzept, weil wir natürlich auch einen ganz anderen Betriebszweck haben und jetzt keine Tochtergesellschaft sind, in Singapur die Autos verkauft. Das heißt, das Verständnis ist da und auch die Unterstützung ist da und von daher, ja, sind gewisse Sachen hinderlich und die sind gehören aber dazu zum Geschäft, wenn man halt auch viel absichern muss, um am Ende das Unternehmen und die Marke nicht zu schädigen.
Wo steht ihr heute? Also an welcher, wo seid ihr gerade? Was habt ihr gerade für Ziele? Was habt ihr jetzt irgendwie aufgebaut über die letzten Jahre? Kannst du mal einen groben Abriss geben?
Ja, wir haben uns letztes Jahr quasi ausgegründet und hatten dieses Jahr so eine, ich würde mal sagen, so eine Merger-Phase, wo die zwei Plattformen zusammengewachsen sind. Das ist rein technisch auch nicht ganz so einfach, weil wir hatten vorher eine WordPress-Seite, das Forum läuft und der ganze Download-Bereich läuft auf einer anderen Plattform. Da haben wir viel darüber diskutiert, wie kann man das miteinander mergen, ohne Daten, Dokumente und auch die Mitglieder-Accounts irgendwie zu gefährden. Und das hat uns dieses Jahr sehr viel beschäftigt. Wir haben trotzdem die ersten guten Partnerschaften aufgebaut, hatten erste Aktionen auf der SimFormula Europe in Maastricht, die auch nächstes Jahr im Januar wieder stattfindet, auf der Gamescom und haben jetzt für nächstes Jahr schon viel in der Projekt- und Produktpipeline. Das heißt, wir werden uns nächstes Jahr stark konzentrieren auf unsere Community, weil das ist am Ende unser wichtigstes Asset, also die Menschen, die zu uns kommen, die sich mit uns, bei uns Zeit verbringen, dass wir dann noch ein stärkeres Engagement hinbekommen und weiterhin tolle Inhalte anbieten und darauf aufbauen, dann auch Möglichkeiten haben, Partnerschaften anzusetzen und Content zu produzieren.
Was mich noch so ein bisschen interessieren würde, wenn ich an ich meine, weil es einfach auch gerade so ein aktuelles Thema ist, die ganze Mobilbranche kämpft momentan. Ich verstehe Overtake erstmal natürlich mit einem eigenständigen Produkt, aber natürlich für einen Porsche indirekt, ja, sicherlich auch eine Verlängerung potenziell oder generell in den Automarkt vom, ich sag mal, Digitalen ins Physische. Hat das für euch irgendwelche Auswirkungen? Merkst du in Gesprächen, dass du mehr kämpfen musst für Budgets oder oder andere Thematiken, die da mit einfließen?
Auf Porsche seid ihr jetzt tatsächlich nicht. Ne? Also wir haben jetzt keine riesen Budgets und wir sind da auch zeitnah auch profitabel unterwegs. Das ist eigentlich nicht die Herausforderung. Aber in der Automobilindustrie selber, klar, das merken wir auch. Also die Zurückhaltung insgesamt dieses Jahr für Media Spendings, das merken wir, weil wir auch Einnahmen über Werbung generieren und über Mediapartnerschaften. Und natürlich gehören zu so einem Ökosystem Simracing auch OEMs dazu. Also die Automarken, die sonst hier und da mal ihre eigenen Simracing Cups ausrichten oder Content produzieren wollen. Das ist schon die Idee, dass Overtech dafür ein Dienstleister sein kann. Und da haben wir ja viel Zurückhaltung gemerkt. Also sowohl aus den Automarken selber, auch aus den Zulieferern, ob das Reifen sind oder was auch immer. Die sind tatsächlich sehr zurückhaltend gewesen und wir hoffen, dass das die nächsten Jahre wieder ein bisschen anders und besser wird, weil das für uns natürlich ein Umfeld ist, mit dem wir auch gerne zusammenarbeiten wollen.
Okay, ja, nice. Bin ich einfach mal sehr gespannt, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Es ist ja schon eine turbulente Zeit, was das Thema gerade, zumindest für uns, vor allen Dingen in Deutschland angeht. Ne? Ausblick nach vorne nochmal weitergerichtet. Wir haben jetzt schon so ein bisschen, hast du schon angekratzt, aber neue Projekte. Du hast vorhin kurz geschmunzelt, als du über, sehr gut, dann habe ich es richtig erkannt. Du hast ganz kurz geschmunzelt, als du sagtest, für nächstes Jahr Projekte in der Pipeline. Und ich glaube, irgendwie sowas war der Satzbau. Gibt es da irgendwas, also ich weiß von nichts, deswegen gibt es Sachen, die du uns mal mitteilen magst? Gibt es da irgendwas Spannendes für heute?
Ja, also jetzt nicht im Detail, ne, weil das natürlich noch gar nicht jetzt feststeht, wann und wie, in welcher Form. Aber klar, wenn man auf Overtech jetzt guckt, wir haben super gute News, sowohl Textartikel als auch Videos. Das werden wir weiter ausbauen und da sind wir auch mit die führende Plattform. Das heißt, wir haben uns dieses Jahr auch erarbeitet, dass wir in der Position wahrgenommen werden von Publishern als auch von PR-Agenturen, dass wir so die Schnittstelle auch zwischen Community und Industrie sind und da auch uns eine gute Position erarbeitet haben. Anders vielleicht als das Content Creator sind, weil die oft biased oder wenn die bezahlt werden, auch schnell eine eher subjektive Sicht einnehmen. Und wir haben aber uns gut behauptet, dass wir halt sehr neutral sind und auch kritisch über bestimmte Sachen berichten. Und das wird trotzdem, glaube ich, ganz authentisch und positiv wahrgenommen, sowohl von der Community als auch von der Industrie. Das heißt, das bauen wir weiter aus. Und darüber hinaus haben wir Messen, Veranstaltungen, Events, auf die wir auch schauen, um die unterstützen. Das ist die Simformula Europe in Maastricht im Januar. Das ist auch die Sim Gaming Expo in Chicago, die zum ersten Mal stattfinden wird in den USA. Und auch die Gamescom, wo wir versuchen, immer mehr Sim Racing oder Racing Game Inhalte auf die Gamescom wieder zu bekommen, weil das ja auch ein Teil der Gaming-Industrie und der Gaming-Community ist. Also auch Live-Events sind für uns wieder wichtig. Und die anderen Themen sind eher, wie können wir die Experience of Overtake verbessern. Wie können wir also dafür sorgen, dass Leute bei uns mehr Zeit verbringen, sich besser austauschen, gemeinsam Rennen fahren können, Mehrwert auch sehen, bei uns zu sein. Da gibt es kleine Tools, Mechanismen und viel Aktivität. Und dann schauen wir auf die neuen Spiele, die es halt gibt, ne? Neue Hardware. Tatsächlich ist seit dem Corona-Hype, wo alle Formel-1-Fahrer online Rennen fahren mussten, das schwappt noch so nach. Dadurch sind viele neue Hardwarehersteller in den Markt reingekommen, die sich behaupten wollen, die viele Produkte, Neuheiten mitbringen. Das ist für uns ganz gut, weil wir haben dann einfach viel zu reviewen. Aber es ist auch für den Markt und die Industrie sehr dynamisch, ne? Weil vielleicht habt ihr es mitbekommen, die große Übernahmeschlacht Corsair Fanatec hat alle beschäftigt bei uns. Und da wird es halt auch mehrere geben, ne? Die jetzt einfach das Geschäft nicht weiterführen können und trotzdem wird es neue geben, die dann da in den Markt reintreten. Und das ist sicherlich ganz spannend zu sehen und wird uns auch dann im nächsten Jahr viel beschäftigen. Plus, die neuen Renntitel, die kommen, allen voran Assetto Corsa Evoluzione, weil das auch ein Titel ist, den man früher, also AC Original, Assetto Corsa, was die Modding-Plattform schlechthin ist, wo es halt viele Tracks und Cars und Liveries und Setups gibt und die Modding-Community da natürlich auch drauf wartet und die werden wir halt dann auch intensiv begleiten. Das ist so der Fokus, wo wir drauf abzielen und klar, wir haben selber auch Produktionskapazität in unserem Studio, das heißt, da gucken wir, ob wir wieder den einen oder anderen Simracing Cup selber hosten, broadcasten, produzieren können oder andere Formate auch entwickeln können rund um Partnerschaften, damit wir da eine gute Integration von endemischen und nicht endemischen Marken auch in Simracing hinbekommen.
Jetzt stelle ich dir die Frage wahrscheinlich ein bisschen spät, macht aber nichts. Wir haben im Vorgespräch haben wir gerade so ein bisschen darüber gesprochen, ne? So E-Sports-Industrie und so Gaming-Industrie, so wo geht das hin, so wie sehen wir da so, ne? So haben wir so Resümee gezogen. Du steckst da viel, viel tiefer natürlich in dem ganzen Racing-Thema und vor allem auch Sim-Racing, aber auch Casual und allem, was dazugehört. Gab ja auch so News wie eine Fanatec oder beziehungsweise die Endo AG, dass die irgendwie in die Insolvenz gegangen sind, dann ne, von Corsair übernommen wurden und so. Wie siehst du denn den Racing-Markt? Und ich weiß gerade nicht genau, wie ich es definieren muss, weil ich denke immer an Sim-Racing, so als dieses High-End-Segment, aber hast du mal eine Markteinschätzung, so was da so passiert ist über die letzten Jahre oder wo du auch irgendwie, siehst du Trends, wo das gerade hingeht?
Ja, also es ist sehr, sehr weit gefasst natürlich. Aber wenn man sich auf die Software mal fokussiert, die lebt auch von Sequels. Also Microsoft und Sony nutzen ihre großen Titel, um natürlich auch Hardware zu verkaufen und ihren Gamer Pass und was da nicht alles hintersteckt. Ne? Also mit Microsoft Forza und Microsoft Forza Horizon auf der einen Seite und Gran Turismo auf der anderen Seite, das sind die Flaggschiffe für die Hardware. Drumherum gibt es dann iRacing, was wirklich ja schon Hardcore-Simracing ist, was ein abgeschlossenes Ökosystem ist. Ne? Die haben ihr eigenes iRating, also so ein Scoring-Modell für die Fahrer. Du hast ein Subscription, du musst dir jede Strecke, jedes Auto einzeln kaufen. Das erfolgt ja sehr homogen und kontinuierlich und ist eine eigene Community, wenn man das so will. Und dann gibt es etablierte Titel wie Formel 1, ja, die auch jedes Jahr wieder rauskommen mit einem großen Franchise zusammen, Formel 1, die sicherlich jedes Jahr eine große Performance haben und wo auch eine gewisse Fanschaft immer da ist, die halt einfach Formel 1 fahren möchte. Und drumherum hat man dann ja etablierte Publisher wie Kunos mit Assetto Corsa, die jetzt was Neues rausbringen, aber auch ganz neue Herausforderer. Also Project Cars von Ian Bell wurde damals an Codemasters verkauft, Codemasters an Electronic Arts. Dann wurde es eingestampft. Ian Bell macht jetzt was Neues. Ja, das heißt, darauf kann man sich freuen, dass da jemand ist, der auch mit seiner Leidenschaft für das Thema nochmal neu anfängt. Und dann haben wir auch neue Herausforderer wie Competition Company mit Rensport, die schon viel Vorleistung gemacht haben mit ESL R1, ja, auch auf der Weltbühne mit dem eSports World Cup. Und wo man jetzt gucken muss, können die Versprechungen gehalten werden mit dem Titel, der von der Community noch kritisch gesehen wird, gerade weil es auch um Digital Ownership geht, um andere Monetarisierungsmodelle, die jetzt noch nicht so beliebt und akzeptiert sind bei der Community, weil, ja, die da eher noch auf altmodische, ich kauf's mir einmal und dann kann ich es ein Leben lang nutzen, eher setzt. Und da, glaube ich, muss auch in der Community viel passieren, ne? Weil wir haben ja vorhin noch ein bisschen gesprochen über Stillstand und Innovationen fehlen hier und da so ein bisschen und das ist so die Ambivalenz, die und die große Herausforderung, die Simracing mit sich bringt. Als einzige Gaming-Disziplin bin ich halt super nah an der Realität. Ja, das ist sicherlich ein Vorteil, weil jeder, der Auto fahren kann, kann auch irgendwie Simracing fahren. Es ist leicht zu verstehen, ja, ist für jeden zugänglich. Und das macht auch den Reiz aus. Ne? Ich kann in dieser virtuellen Welt alle Autos fahren, ich kann mich richtig austoben, ja. Und auf der anderen Seite wird daraus aber kein attraktiver Zuschauersport, weil ich schaue dann lieber den echten Rennen zu, dem echten Max Verstappen und der echten Formel 1 und nicht eben denen, die die Formel 1 simulieren. Und da ist halt die Frage, wie das zukünftig weitergeht, weil wir haben festgestellt, dass unsere Community super gerne Rennen fährt, auch kompetitiv gegeneinander, aber die haben nicht das Interesse, den Top 1-2% zuzuschauen. Weil die sagen, wenn ich Top-Motorsport sehen möchte, dann gucke ich halt echten Motorsport. Und da gibt's, glaube ich, ja, muss sich was ändern, damit das attraktiver wird, dass ich eben Simracing zuschaue. Und ja, da ist die Frage, wie das passieren kann. Wir glauben, es muss einfach unterhaltsamer sein und mehr Action Points haben. Man sieht es bei anderen, wenn man jetzt den Transfer versuchen möchte von anderen erfolgreichen E-Sports-Kategorien, wie die aufgebaut sind, was den Erfolg ausmacht. Das ist sicherlich ein Teamsport, ja, das ist meistens 5 Leute. Und es ist kombiniert aus Taktik und Action. Ne? Und beim Motorsport oder beim Simracing bist du meistens alleine oder im Zweierteam. Du fährst aber trotzdem auch gegen deinen Teamkollegen. Ja, und es passiert halt oft lange nichts. Also du kannst da super spannende Rennen haben für Leute, die da mitfahren, aber wenn es da keine Überholmanöver gibt, wenn es da keine Crashes gibt, dann ist es für den Zuschauer halt oft langweilig. Und das ist so die Schwierigkeit, die man aufbrechen muss, wenn man möchte, dass Simracing auch wirklich ein stärkerer Zuschauersport wird. Und das ist, wie wir wissen, dann auch eine Erfolgsbasis für mehr Sponsorships, Partnerships, weil am Ende viele Marken und viele Partner halt auf Reichweite gehen, was auch total berechtigt ist. Ja, und die Reichweite bekommt man halt nur, wenn man das Gameplay an sich und die Competition ein bisschen verändert, spannender, abwechslungsreicher macht und sich von dem super seriösen, ernsthaften Simulieren des Rennsports löst. Muss das nicht gleich Mario Kart sein oder Trackmania? Oder andere Sachen, sondern ich glaube, da gibt es halt trotzdem Möglichkeiten, um das hinzubekommen. Und die Frage ist, gibt es da einen Publisher, der in so eine Richtung geht? Wie wird es von der Community auch aufgefasst? Und kann sich das dann auch etablieren als ja, E-Sports, den die Gamer gerne spielen und der aber trotzdem auch als Disziplin seine Fans findet und dadurch auch ja so eine Nische besetzen kann?
Ja, ich bin auch, glaube ich, eher so der Arcade, so Arcade Racer. Ich habe es geliebt. Also ich hatte in echt halt, ne, ich hatte einen Evo 10, den bin ich echt gern gefahren. Mit dem war ich nie auf dem Track, aber das hat schon echt Spaß gemacht. Aber meine eigentlichen, so ich simuliere jetzt mal Racing, Ausflüge waren immer sehr kurz. Also ich habe zum Beispiel iRacing mir angeguckt und ich glaube, meine Karriere dauerte eine Stunde. Und dann war ich irgendwie durch damit, weil es mir zu hardcore einfach. Ich habe mal irgendwann in New York in so einem Simulator gesessen, also richtig fast so 360 um dich rum und so. Und dann kriegst du auch irgendwie nur so Anweisungen über die Kopfhörer aus der Boxengasse. Und auch das hat für mich nicht gut funktioniert, weil ich bin einfach schlecht, ne? Aber so Sachen wie Need for Speed, geil, so Burnout habe ich auch geliebt. Ich kann auch, also so Grand Prix 2 damals noch am PC, wo du noch Setups verstellen konntest und so. Die Sachen haben halt echt Spaß gemacht. Gran Turismo geht auch noch. Aber boah, danach wird's bei mir echt dünn, ne? Habe ich dann auch echt gemerkt. Das ist einfach nicht mehr meine Welt.
Genau, und ich glaube, das erweitert sich gerade, weil es einfacher wird, in Simracing oder in die Racing-Games reinzukommen. Das hat verschiedene Gründe. Die Software wird halt deutlich einfacher. Ich muss nicht mehr so viel rumbasteln an den Setups. Also kann ich mit der Grafikkarte und der Auflösung jetzt wirklich das und das hinbekommen. Sondern die Software wird Plug-and-Play-ready. Ich habe einfache Einstellungen, die ich nutzen kann. Natürlich auch dank vieler Tutorials und Guides, die es im Internet gibt, zum Beispiel auch bei Overtake. Und auf der anderen Seite wird auch die Hardware erschwinglicher und auch einfacher zu bedienen. Und das merkt man halt, dass es ja auch jetzt Gamer, die vielleicht eher League of Legends spielen, auch sagen, boah, Racing finde ich cool. Und jetzt mittlerweile gibt es super Games und super Hardware. Ich schnupper da mal rein und verbringe einfach auch mal gerne Zeit mit Racen. Und das erweitert einfach die Basis schon mal. Und ist einfach schön zu sehen, dass es eine Nische ist, aber trotzdem eine Nische, die weiterhin auch wächst und Zulauf hat.
Sag mal, weil wir so langsam Richtung Ende kommen, wäre für mich jetzt nochmal so eine grundsätzliche Frage, was uns immer wichtig ist. Haben wir noch Themen, die wir bisher noch gar nicht besprochen haben? oder die dir noch am Herzen liegen, damit wir die Zeit damit auf jeden Fall sonst noch füllen können, weil sonst gibt's immer noch so eine Endfrage, die wir immer stellen.
Ja, also mich würde eure Einschätzung mal interessieren, weil ihr seid jetzt ja nicht so im Racing-Thema. Ihr habt ja auch mit dem André letztes Mal jemanden gehabt, der aus dem Bereich kommt. Aber wie ist eure Einschätzung auf das Thema Racing und auf die Möglichkeiten, da vielleicht auch einen stärkeren Anteil an Viewern und Gamern zu bekommen?
Ich glaube, ich würde das so in zwei Kategorien aufteilen. Einmal der absolute Premium-User, der wirklich High-Level-Spend ist, sehr nischig, also nicht die Masse, sind weniger, aber die sind wirklich bereit, sehr viel Geld auszugeben. Ich glaube, potenziell wachsend. Also ich glaube, es gibt immer mehr Leute, die dann da oben an der Spitze Geld haben im Verhältnis und auch bereit sind, Geld auszugeben und gute Hobbys brauchen, damit sie sich nicht langweilen. Jetzt mal wirklich überspitzt gesagt, ne? Das ist jetzt nicht ganz ernst. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und auf der anderen Seite, ich glaube, genau das, was du gesagt hast, ein Spiel oder Spiele auch in den Markt einzuführen oder mehr zu pushen, die Mainstream-fähig sind, damit die Community in der Breite auch Teil der Community werden kann und vielleicht darüber aber auch in andere Games reinhüpft. Ne? Weil Chris hat so schön gesagt, ja, also bei mir hat es mit dem und dem Spiel dann aufgehört. Ich glaube, wenn man sich aber dann mehr mit Spielen auseinandersetzt und auch besser reinkommt, fällt es ja auch einem deutlich leichter, in kompetitivere Spiele reinzukommen als Beispiel. Ne? Also ich als Strategiespieler, ich habe mein Leben lang Strategiespiele gespielt, egal welche Strategiespiele ich spiele, ich komme sofort rein. Ich bin sehr schnell drin, ich werde sehr schnell mindestens mal in Ordnung in dem Spiel, selbst jetzt im fortgeschrittenen Alter für einen Gamer, klappt das immer noch ganz gut. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man die Hürde wegnimmt für Leute, um in Berührung zu kommen. Und ich glaube, dass das Potenzial sehr groß ist in der breiten Masse.
Ich unterschreibe das und ich glaube, also der Aspekt, den ich am interessantesten fand, ist, weil du hast gerade über die Realitätsnähe gesprochen. Und ich finde, wenn du dir Simracing anguckst, selbst auf einem Higher-Spend-Level, also ist ja auch sehr wahlgetrieben, nehme ich zumindest so wahr, aber wenn du dir das anschaust, du hast halt plötzlich eine Eintrittsbarriere, die reduziert wird. Weil wenn du nimm mal echtes Rennfahren, wenn du Rennfahrer oder Rennfahrerin werden wolltest, ne, du hast ja super früh angefangen mit Kartfahren, du musst diesen ganzen Prozess durchgehen. Und der ist halt einfach scheiße teuer. Machen wir uns mal nichts vor, ne? Und plötzlich hast du, und ich sag nicht, dass jetzt Simracing günstig ist, aber du hast plötzlich Dinge, die relativ nah an die Realität kommen, zu einem erschwinglicheren Preis. Also du nimmst plötzlich eine Eintrittsbarriere in eine Industrie, und damit meinst du das echte Rennfahren, ne? Dass du kannst dich zumindest bis zu einem gewissen Level gut ausprobieren, bevor du dann natürlich ins echte Auto steigen musst. Aber ich finde, und das, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist meine Wahrnehmung zumindest, dass das halt einfach plötzlich so eine Barriere aufgeweicht hat. Und das fand ich ein unheimlich interessanten Aspekt am Simracing, weil das hast du ja mit anderen Games in der Regel nicht so wirklich. Ne, und da plötzlich war das so, oh shit, wenn ich richtig guter Simracer bin, es gibt auch immer diese Cases, ne? So, wenn du richtig guter Simracer bist, plötzlich kannst du auch Testfahrten machen, plötzlich kannst du vielleicht ins Rennauto gehen. Und das war für mich so ein Aspekt, wo ich sage, okay, da verschwimmt dann Gaming und Realität und das ist so nah beieinander, weil wenn ich gut in FIFA bin, bin ich ja kein Fußballspieler. Weißt du, wenn ich gut in, keine Ahnung, Mario Tennis bin, bin ich kein Tennisspieler. Aber wenn du dich immer weiter hocharbeitest in dieser Racing-Schiene, hast du plötzlich eine ganz andere Barriere. So, das fand ich echt nett an der ganzen Industrie. Ja. Und deswegen finde ich das Potenzial halt gigantisch, ne?
Dann lass uns doch mal zur allerwichtigsten Frage des Tages kommen, lieber Sebastian. Hattest du die Chance, dir Gedanken zu machen, wen wir mal gerne bei uns in den Podcast einladen sollten?
Auf jeden Fall. Ich habe da auch zwei Empfehlungen. Und zwar das Porsche-Team, weil ich habe jetzt schon ein bisschen erzählt, die Anfänge, die ich dort etablieren und weiterentwickeln durfte. Ich würde euch da zwei Kollegen ans Herz legen, die das jetzt auf Porsche-Seite steuern. Das eine ist der Sebastian Schmalz, der selber passionierter Gamer ist und so sein Hobby auch zum Beruf gemacht hat und jetzt bei Porsche um das Thema Game Integration sich kümmert. Und der Niklas Krellenberg, der selber ehemaliger E-Sportler war mit im Racing und jetzt auch Teil des Porsche-Teams ist und seine Erfahrungen da in die Weiterentwicklung von dem Porsche Gaming und E-Sports-Bereich abgibt. Von daher, die beiden Kollegen können sicherlich jetzt auch spannende Geschichten erzählen zu allem, das, was auch außerhalb des Racings bei Porsche passiert im Bereich Gaming.
Absolut.
Gute Danke. Jungs.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat uns sehr gefreut. Schön, dass du mit am Start warst. Und ja, für uns heißt es jetzt immer noch gute Feiertage, auch wenn es jetzt Ende Januar für die Leute ist, die es hören. Aber so ist es. Ich hoffe, wir werden alle wieder fit ins neue Jahr starten und können uns gut erholen mit Family und Friends. Danke euch allen fürs Zuhören und bleibt gesund.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Euch schöne besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch.
Tschüssi.
Tschüss. System shut down.